Doch eines Tages, man weiß nicht mehr so recht, wie es geschehen konnte, gerieten zwei von ihnen miteinander in Streit. Es lag wohl daran, dass ihre Vorlieben so verschieden waren. Die eine liebte die Bilder, die man von Jesus, von Maria und all den Heiligen aufgestellt hatte. Sie zündete Lichter vor ihnen an und sang alte, wunderschöne Gesänge. Und ganz wichtig war ihr, dass sie den Heiligen Geist verehrte. Die andere Schwester war nüchterner, praktischer. Sie sagte, du bist eine Schwärmerin. Man muss vor allem die Sakramente empfangen und Jesus in der Eucharistie verehren. Und wichtig ist, dass unser Glaube genau festgelegt wird und dass unter den Bischöfen einer ist, der das Ganze zusammenhält. Gegen diese zwei Schwestern wandte sich nun aber die dritte. Was nützt es, wenn du jeden Morgen in die Messe gehst? Du kannst dir den Himmel doch nicht verdienen. Bleibe lieber zu Hause und lies in der Bibel. Denn das Wort Gottes ist das Wichtigste. Und dass du die Heiligen verehrst, das lenkt doch vom Wesentlichen ab. Gott allein muss man anbeten. Das aber fand wiederum die erste Schwester viel zu einseitig. Kurz und gut, sie fingen an zu streiten. Sie stritten Jahre, Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte lang. Und keiner mochte mehr so an ihren Gott glauben, wenn sie sich doch selbst nicht einig wären. In den letzten Jahren aber, so ganz allmählich, wurden sie des Streitens müde. Da begannen sie zu begreifen, dass Gott viel größer ist als ihre kleine Vorstellung von ihm. So groß, dass keiner allein die Wahrheit über ihn besitzen kann. Und nun fangen sie an, voneinander zu lernen. Von der ersten Schwester, dass man Gott anschauen muss, um ihn immer mehr zu lieben. Von der zweiten, dass es etwas Wunderbares ist, dass sich Jesus in einem kleinen Stück Brot uns zu essen gibt. Und von der dritten lernen die beiden anderen, wie kostbar das Wort Gottes in der Bibel ist, dass man es immer wieder hören und lesen muss. Ja, und sie sind noch lange nicht gestorben. Eines Tages werden sie einander all ihre Unterschiede verzeihen können. Dann werden viele Menschen durch sie zum Glauben finden. Und das wird wunderbar sein. Diese Geschichte nimmt uns auf eine leicht amüsante Weise, aber vor allem auch auf eine nachdenkliche Weise mit hinein in die großen Konflikte der Kirchengeschichte. In die Konflikte zwischen der orthodoxen, der katholischen und der evangelischen Tradition. Und ja, es stimmt. Gott sei Dank lernen wir im Großen und Ganzen immer mehr zu begreifen, dass wir die Wahrheit Gottes, dass all unser Wissen und unsere Erkenntnis nur Stückwerk sind und wir eben Gottes Wahrheit auch nur stückweise begreifen. Und trotzdem stellt sich die Frage nach Wahrheit immer wieder. Im Leben fragen wir andauernd danach, was ist wahr oder unwahr? Welche Medien lügen? Wer hat Recht und wer hat Unrecht? Und auch im Glauben stehen wir immer wieder vor der Frage nach der Wahrheit. Welche Bibelauslegung ist wahr und welche falsch? Welche Glaubensüberzeugungen sind wahr und welche unwahr? Jesus hat das Thema Wahrheit in einer ganz besonderen Weise pointiert. Jesus sagt nicht nur, ich sage die Wahrheit, das sagt er auch. Er sagt aber auch, ich bin die Wahrheit. Und um die Bedeutung dieses Jesus-Wortes soll es gleich in der Predigt gehen. Zunächst hören wir aber ausführlicher auf dieses Jesus-Wort in seinem Kontext. Und ich lese uns Johannes 14, die Verse 1 bis 14 aus der relativ neuen Übersetzung der Basisbibel. Und damit ihr gleich mitlesen könnt, kommt der Text. Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, Ich gehe dorthin, um für euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich dorthin gegangen bin und für euch einen Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ihr kennt ja den Weg zu dem Ort, wo ich hingehe. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Wenn ihr mich erkannt habt, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeige uns den Vater. Das genügt uns. Jesus antwortete ihm: Jetzt bin ich schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da verlangen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich mit dem Vater verbunden bin und der Vater mit mir? Die Worte, die ich euch gesagt habe, stammen nicht von mir selbst. Der Vater, der immer mit mir verbunden ist, vollbringt seine Taten durch mich. Glaubt mir, dass ich mit dem Vater verbunden bin und der Vater mit mir. Wenn ihr das nicht glauben könnt, dann glaubt es wenigstens wegen der Taten. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer an mich glaubt, wird genau solche Taten vollbringen, wie ich sie vollbringe. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen. Denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen um etwas bittet, werde ich euch eure Bitte erfüllen. So wird die Herrlichkeit des Vaters durch den Sohn sichtbar gemacht. Wenn ihr mich also in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Vor der Predigt singen wir noch einmal gemeinsam das Lied »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben«. Ihres Lebens begegnen. Entweder auf großen Buchstabenwänden, die Ihnen vor allem in den USA bei evangelikalen Gemeinden so an der Straße das entgegenrufen oder auf Bannern oder bei Schildern während Straßenevangelisationen, so wie auf diesem Foto auch in den USA aufgenommen. Also hier steht es auf Englisch drauf. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater außer mir. Wir haben diese Worte gerade schon im Kontext in der Lesung gehört. Und mit Weg, Wahrheit und Leben stehen in diesem Jesuswort drei große und gewichtige Begriffe nebeneinander. Auch wenn alle drei Begriffe grammatikalisch durch ein Und verbunden sind und damit auf den ersten Blick grammatikalisch gleichwertig wirken, ist zu fragen, ob sie es inhaltlich auch sind und in welchem Verhältnis diese drei Begriffe zueinander stehen. Diese Frage stellen sich Bibelausleger schon seit Hunderten von Jahren. Einer von ihnen, Theodor von Mopsuestia, ein Bischof aus dem 4. Jahrhundert nach Christus, hat diesen Vers zum Beispiel folgendermaßen verstanden. Durch Jesus, den Weg, kennen wir die Wahrheit und erfreuen uns des ewigen Lebens. Und andere Kirchenväter zu dieser Zeit formulierten ganz ähnlich. Durch den Weg und die Wahrheit kommt man zum Leben. Beiden genannten Auslegungen ist gemeinsam, dass sie den Schwerpunkt auf das Leben lenken, also auf den letztgenannten Begriff in dieser Dreierkette. Doch wenn man diese markante Selbstaussage Jesu noch einmal bewusst in seinem Kontext wahrnimmt, dann fällt auf, dass es im unmittelbar vorangehenden Kontext ja um das Gehen, um das Irgendwohin gelangen geht. Jesus beschreibt seinen bevorstehenden Tod als ein Vorausgehen in das himmlische Zuhause, wo er für seine Jünger alles vorbereiten wird, um sie dann anschließend zu sich zu holen. Und dann sagt Jesus, den Weg, den ich gehe, den kennt ihr ja. Und ebenso markant fragt Thomas ja in Vers 5 zurück, wir wissen doch gar nicht, wohin du gehst, wie sollten wir dann den Weg kennen? Diese Selbstbezeichnung Jesu, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, die antwortet auf diese konkrete Frage. Und daher scheint auch von diesen drei gewichtigen Begriffen der erstgenannte Begriff Weg der Hauptbegriff in diesem Vers zu sein. Und dem Text in seinem Kontext entsprechend sind sich heute viele Ausleger einig, dass die Begriffe Wahrheit und Leben untermauern und erläutern sollen, wie dieses Ich bin der Weg zu verstehen ist. Weil beziehungsweise indem Jesus Wahrheit und Leben ist, kann er der Weg sein. Und um dieses Wegsein besser verstehen zu können, möchte ich diese beiden Begriffe Wahrheit und Leben noch einmal näher in den Blick nehmen. Die erste Erläuterung und Begründung dafür, dass Jesus der Weg ist, erfolgt eben durch dieses große Wort Wahrheit. Was ist Wahrheit? Das fragt dann einige Kapitel später schon Pontius Pilatus, als er Jesus verhört und überlegen muss, hat Jesus recht, der sich als König der Juden, der nicht von dieser Welt ist, bezeichnet, oder haben doch die Juden, die ihn anklagen, recht? Ist er König oder Übeltäter? Wer hat jetzt Recht und wer Unrecht? Doch genau dieses Verständnis, dieses Wahrheitsverständnis im Sinne von Recht und Unrecht, von richtig und falsch, von Wahrheit und Lüge, geht an der eigentlichen Bedeutung dieses Wortes Wahrheit vorbei, das im Johannesevangelium und im ersten Johannesbrief eine ganz zentrale Rolle spielt. Dieser Begriff Wahrheit hat auf der einen Seite eine griechisch-antike Verständnistradition, eben genau in diesem Sinne von Wahrheit und Lüge, von richtig und falsch. Aber gerade das Johannesevangelium scheint diesen Begriff nicht vor dem Hintergrund dieses antiken griechischen Verständnisses zu benutzen, sondern ist geprägt durch das jüdische Verständnis von Wahrheit. Durch das Verständnis von Wahrheit zur Zeit Jesu, das sich zum Beispiel auch sehr gut in Schriften aus Qumran aufzeigen lässt. Und in Schriften, die in Qumran gefunden wurden, da wird der hebräische Begriff für Wahrheit ganz oft dem hebräischen Begriff für Bosheit und Frevel gegenübergestellt. Und damit bekommt dieses Wort Wahrheit eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Färbung. Es geht nämlich nicht um richtig und falsch, sondern um gerecht und ungerecht, um gerecht und boshaft. Wenn Jesus sich also als die Wahrheit bezeichnet, dann meint dies, dass er die Gerechtigkeit ist. Und der Evangelist Johannes hat diesen Gedanken schon ganz am Anfang des Evangeliums aufgenommen, als er im Kapitel 1 in den Versen 14 und 17 formuliert, das Wort wurde Fleisch, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit aber kamen durch Jesus Christus. Jesus Christus, das Fleischgewordene, das menschgewordene Wort Gottes, ist für Johannes die alles überragende Offenbarung Gottes. Alles, was im Alten Testament, in der Tora, an Verheißungen über Gottes Gerechtigkeit geoffenbart wurde, das wird nun durch die Offenbarung Gottes in seinem fleischgewordenen Sohn, Jesus Christus, übertroffen. Alles, was Gott an Verheißungen und Gerechtigkeit zuvor durch Propheten verheißen hat, das verkörpert nun Jesus Christus. Er verkörpert die Gerechtigkeit Gottes gegenüber den Menschen. Er, der er von Gott in die Welt gesandt wurde. Nicht um Menschen zu richten, sondern um sie zu retten. So heißt es in Johannes 3, Vers 17. Und dadurch bewahrheitet er Gottes Gerechtigkeit in Fleisch und Blut. Und in diesem Sinne ist Jesus die Wahrheit. Jesus ist also nicht der Weg in dem Sinne, dass er der wahre, richtige Weg gegenüber einem falschen Weg oder einem Umweg ist. Er ist auch nicht etwa der Weg in dem Sinne, dass er die richtigen Navigationshinweise hat. Nach dem Tod soll man links abbiegen, dann an der dritten Ampel rechts und schon steht man vor den himmlischen Wohnungen. Jesus ist der Weg in dem Sinne, dass er der einzige Weg ist, weil er die Wahrheit ist und damit die Gerechtigkeit Gottes in Person. Und zugleich ist Jesus eben auch der Weg, weil er das Leben ist. Und diese Selbstaussage, diesen Selbstanspruch, dem sind wir schon in den ersten beiden Predigten über das Wort, ich bin das Brot des Lebens und ich bin der wahre Weinstock, ausführlicher nachgegangen. Jesus ist das Leben, weil er im Hier und Jetzt erfülltes Leben ermöglichen und schenken will. Ein Leben, in dem Hunger und Durst nach Glück und Zufriedenheit im Leben, nach Liebe, nach Wertschätzung, nach Anerkennung gestillt werden. Und zugleich ist Jesus der Weg, weil er die notwendige Lebenskraft ist, die wie bei einem Weinstock aus ihm in unser Leben hineinfließt. Er, der die menschgewordene Liebe Gottes ist, ermöglicht uns ein Leben in Liebe und Achtung zueinander. Er, der die menschgewordene Gerechtigkeit Gottes ist, ermöglicht uns einander und uns selbst in Gerechtigkeit zu begegnen. In dieser umfassenden Weise ist Jesus der Weg zum ewigen Leben. Und der Evangelist, der dieses Jesuswort als einziges in seinem Evangelium überliefert, versteht dieses Wegsein Jesu weniger im Sinne der Nachfolge oder des Hinterherlaufens. Für Johannes ist Jesus nicht der Weg, auf dem man Jesus einfach hinterhergeht, nicht der Weg, dem man folgt, sondern Jesus ist der Weg, den man annehmen und in Anspruch nehmen muss. Ich glaube, wir alle haben schon viele schöne Landschaftsbilder gesehen mit Wegen und auf denen Bildern ist dann eben dieser Bibelvers mit abgedruckt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber all diese Bilder haben für mich eines gemeinsam, so schön ich Landschaftsbilder von Wegen auch mag. Sie rufen automatisch diese Assoziation hervor, diesen Weg muss und soll ich gehen. Da, diesen Weg muss ich langlaufen. Und gerade der Evangelist Johannes zeigt aber in seinem Evangelium ein besonderes Verständnis von Nachfolge Jesu. Eben nicht in dem Sinne, dass es um ein Hinterherlaufen oder um eine Nachahmung geht, sondern um ein in Beziehung sein, ein mit Jesus in Verbindung bleiben. Und ich habe überlegt, wie man das bildlich etwas anders darstellen könnte und überlegt, ob ich mal neue Postkarten kreiere. Zum Beispiel mit dem Bild eines Aufzugs, in dem man sich reinstellt und ans Ziel gelangt. Oder wer etwas wasseraffiner ist, vielleicht eine Fähre, die einen ans richtige Ziel bringt. In dieser Weise ist Jesus Weg, den wir in Anspruch nehmen können, dass wir uns auf ihn als den Weg einlassen und von ihm zum Ziel bringen lassen. Wir haben nun intensiv über dieses anspruchsvolle und bedeutungsvolle Ich Bin-Wort nachgedacht und über diesen klaren und eindeutigen Anspruch Jesu, der mit dieser Selbstbezeichnung Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben automatisch zum Ausdruck kommt. Aber welche Bedeutung hat und welche Funktion hat dieses Wort, hat dieser Anspruch eigentlich, den Jesus hier zum Ausdruck bringt? Wie eingangs schon angesprochen, ist es das Ich Bin-Wort, das eben auch ganz vielen Nichtchristen im Laufe ihres Lebens begegnen, dass ihnen eben auf Schildern unter die Nase gehalten wird oder von Plakatwänden auf sie herabstrahlt, so wie na, dieses Bild. Wollen wir ganz kurz warten? Da müsste so ein 1, 2 oder 3 Bild noch drin sein. Ja. Schade. Also es wäre, okay, ich muss es beschreiben, genau. Es ist ein Plakat, das in Hamburg mal an einer Kirchenwand hing, auf dem war auch dieses klassische Kinderquiz 1, 2 oder 3 nachgemacht. Und der Spruch lautete, 1, 2 oder 3, ob du wirklich richtig lebst, siehst du, wenn dein Licht ausgeht. Und dann waren da drei Felder. Auf den drei Feldern standen erstens Drogen, zweitens Geld, drittens Christus. Und dazu war eben der Bibelvers geschrieben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, genau, jetzt habt ihr vielleicht das Bild auch vor Augen, auch wenn ihr es nicht an der Wand gesehen habt. Genau, ich fand dieses Plakat irgendwie faszinierend. Auf der einen Seite lustig gemacht, weil es mit diesem Kinderquiz spielt. Auf der anderen, da ist es doch. Ah, genau. Danke, Uwe. Genau. Genau. Aber was dieses Bild und dieses Plakat doch auch spiegelt, ist, dass dieses Wort, dieses Bibelwort für sich genommen, ganz oft als Warnung und Ermahnung verstanden wird. Und das spiegelt sich auch in diesem Bild. Ne? Ob du wirklich richtig lebst oder richtig stehst, das siehst du, wenn dein Licht ausgeht. Das heißt, du musst dich zu Lebzeiten für ein Leben mit Jesus entscheiden. Das ist die Botschaft dieser Plakatwand. Und das ist auch die Botschaft, mit der viele Menschen diesen Vers auf ihren Bannern in den Straßenevangelisationen vor sich hertragen. Diese Botschaft, man muss sich zu Lebzeiten für Jesus entscheiden, die lässt sich einerseits ziemlich gut mit dem Johannesevangelium verbinden. Zum Beispiel mit dem Vers in Kapitel 3, Vers 18. Da sagt Jesus, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Aber eben in solcher Weise zu mahnen und zu warnen, das ist nicht die Funktion und nicht die Absicht der Selbstaussage Jesu, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn auch dieses Wort steht ja nicht alleine und deswegen habe ich es vorhin im längeren Kontext vorgelesen. Es ist Teil einer größeren Aussage Jesu. Und wie schon das Ich-Bin-Wort vom wahren Weinstock, steht auch diese Selbstbezeichnung als Weg, Wahrheit und Leben im Zusammenhang der letzten Belehrung Jesu an seine Jünger und beim letzten Abendmahl. Und wenn ich das so erwähne, dann ist damit schon eine wichtige Sprechrichtung angedeutet. Dieses anspruchsvolle Wort, diese Selbstbezeichnung mit absolutem Anspruch, die gilt nicht den Pharisäern. Sie gilt nicht den Schriftgelehrten, sie gilt nicht den Zolleinnehmern und auch nicht den Sündern. Es gilt nicht denen, die Jesus noch nicht kennen und ihn noch nicht angenommen haben. Es gilt seinen Jüngern und denen, die ihn schon angenommen haben. So. Es gilt seinen Jüngern und zwar nicht um zu drohen und zu mahnen, denn dieses Ich-Bin-Wort ist eingebettet in einen eindeutig seelsorgerlichen Kontext. Unser Textabschnitt, der fängt an mit den Worten, euer Herz lasse sich nicht verwirren und verunsichern. Und es geht dann weiter, dass er, also Jesus reagiert hier sozusagen zum einen auf die Verunsicherung, auf die Angst, die im Raum steht. Jesus erzählt von den Wohnungen, von den himmlischen Wohnungen und versucht damit der Angst und der Unsicherheit seiner Jünger entgegenzutreten, dass sie den Anschluss an Jesus verlieren könnten, dass sie die Gemeinschaft mit ihm verlieren könnten. Er antwortet auf diese ganz starke Unsicherheit von Thomas, wir kennen den Weg doch gar nicht, den du gehst. Und so dient der hier von Jesus formulierte Absolutheitsanspruch als ein Anker, als ein Fels in der Brandung, als ein unumstößlicher Zuspruch gegenüber der Angst der Jünger, alleingelassen zu werden, verloren zu sein. Der Anspruch Jesu, der hier zum Ausdruck kommt, den er von sich selbst aussagt, ist ein Zuspruch an seine Jünger, der dann dadurch auch fortgesetzt wird, dass Jesus in Vers 7 die ermutigenden Worte spricht: Und durch mich habt ihr den Vater bereits kennengelernt. Dieses Wort ist also gerahmt von seelsorgerlicher Zuwendung. Und so ist dieses Ich-Bin-Wort eine Zusage, ein Zuspruch, der unser menschliches Herz nicht erschrecken und beunruhigen soll, sondern im Gegenteil Zuversicht und Ruhe schenken soll und will. Unter diesem Vorzeichen von seelsorgerlicher Zuwendung dürfen wir dieses Wort immer wieder für uns hören und in Anspruch nehmen. Und wenn wir es ins Gespräch bringen mit nichtgläubigen Menschen, dann hoffentlich nicht als Mahnung und Drohung, sondern als erbauliche Tatsache und Wahrheit. Ja, es ist wahr, ohne Christus kommt niemand zu Gott. Aber mit Christus findest du und erkennst du den Vater. Denn Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben.